Er, der Herr Jesus, ist es, der alles in uns und um uns zur Ruhe bringt. Der da königlich waltet, der Macht hat über alles Fleisch, über den Geist und die Seele und den Leib und über alle Mächte und Gewalten, der dem Sturme gebietet, die Wogen glättet, und es ward ganz still, der jede Stimme zum Schweigen bringt, damit allein seine Stimme gehört wird. Jesus, der Worte des Lebens spricht, den wir preisen, der unser Lied ist, das neue Lied, das wir vor dir darbringen, durch den Geist, vor dir, unserem Gott und Vater. Segne uns in ihm und durch ihn. Amen. Jetzt Römisch 3, Vollmacht und Heiligung. Heiligung nicht etwas für besonders Erwählte, sondern das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes. 1. Thessalonicher 4, 3. Und dann Hebräer 12, 14. Schreibt der Apostel, jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Wir bleiben ohne Heiligung blind für ihn selber. Und nun als erstes, wir sind Glieder am Leibe Christi. Davon also wollen wir ausgehen und müssen wir immer wieder ausgehen. Die wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, als wir zum Glauben kamen, sind durch diesen Geist, der im Herzen wohnt, eingegliedert dem Organismus des Leibes Christi. Der Leib Christi, dieses Mysterion, dieses große und wunderbare Geheimnis. Da lesen wir 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Gleich wie ein Leib ist, jetzt schauen wir uns in unserer Leiblichkeit an, gleich wie ein Leib ist und hat auch viele Glieder. Alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Wenn wir Christus sagen, meinen wir immer ihn, der das Haupt ist, und die vielen, die der Vater ihm gab, Glieder seines Leibes zu sein. Wir sind durch einen Geist, durch diesen Heiligen Geist, alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen und woher wir auch kommen. unfreie oder freie. Und was wir auch darstellen mögen in dieser Welt. Und sind alle mit einem Geist getränkt. Ein Leib, viele Glieder und sie alle zusammengefügt und geordnet durch den Geist zu einem Leib unter dem einen Haupt Christus. Und der Apostel Paulus kann uns sagen, Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns samt ihm, zusammen mit Jesus Christus, in das himmlische Wesen versetzt, sagen wir ganz schlicht, in den Himmel versetzt. So wie Jesus Christus, der am Kreuz starb, der begraben wurde und auferweckt am dritten Tag, der aufgefahren ist und nun erhöht über alles sitzen zur Rechten der Majestät Gottes. Jesus, der seinen Platz im Himmel wieder eingenommen hat und die wir Glieder seines Leibes sind, sind mit ihm im Himmel. Das ist das, was Paulus meint. Ich sitze jetzt hier auf diesem Stuhl am Altar. Ich, das heißt immer der ganze Mensch, nach Geist und Seele und Leib. Und mein Haupt ragt in den Raum und die Füße berühren den Boden. Jesus, das über alles ragende Haupt, er im Himmel, und seine Füße berühren die Erde. Jesus, der zur Rechten der Majestät ist und zugleich wirkend und wohnend und schaffend in den Gliedern seines Leibes hier in dieser Welt und in den vielen, 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 nicht zu übersehen, die schon am Ziele sind. Die Geister der vollendeten Gerechten, die Gemeinde droben, sie alle bilden zusammen mit ihm den einen Leib, den einen göttlichen Organismus unter der Herrschaft des Hauptes Jesus Christus. Wir sind mit ihm im Himmel. Lasst euch das vom Heiligen Geist offenbaren im Herzen. Das sind ganz wesentliche Erkenntnisse. Wo ich auch gehe und stehe, immer in der Gemeinschaft aller Heiligen und mit ihnen allen in den Himmel versetzt, das eine Leben, sein Leben, in den vielen. Ich kann nur immer wieder raten, diese wunderbaren Zusammenhänge, Leib Christi, immer neu im Herzen zu bewegen. Zu meditieren, dem Geist ist so viel daran gelegen, uns diesen unseren Stand, den himmlischen Stand und Standort lebendig zu machen, zu offenbaren. Große Freude mit ihm, jetzt mit ihm im Himmel. Er ist es, der in uns diese Erde berührt. Wir sind es, die wir mit ihm zur Rechten des Vaters sind. Das eine unteilbare Leben. Und worum es nun diesem Heiligen Geist, der Wohnung in uns gemacht hat, geht, alles, aber auch alles, unter das Haupt zu bringen. Also er ist das Haupt. Und da meine ich jetzt alles, aber auch alles, unter die Herrschaft Jesu zu bringen. Der Leib wird vom Haupte her regiert. Und das heißt, dass er, Jesus, durch uns handelt, die wir Glieder seines Leibes sind, deren er sich bedient. Und was er auch ausrichtet, er richtet es immer durch die Glieder seines Leibes aus, durch seinen Leib, dass er sich unser bedient. Und das jetzt in der Zeit und fort in der Ewigkeit. Jesus wird hinfort nicht mehr und nie mehr denkbar sein ohne diesen Leib, den der Vater ihm bereitet hat, gegeben hat, als Frucht seines Gehorsams, als Lohn für seine Schmerzen, sein unschuldiges Leiden und Sterben. In Zeit und Ewigkeit ist er nicht mehr denkbar ohne seinen Leib, die Gemeinde Jesu, in der er lebt und durch die er hinfort in Ewigkeit, was er auch tut, ausrichtet, immer durch seinen Leib, die Gemeinde. Der Geist will unser Leben unter seine Herrschaft bringen, weil wir doch Glieder seines Leibes sind. Und das ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Heiligkeit ist ein Stand. Das heißt einfach, Menschen aus uns zu machen, die ihm zur Verfügung stehen von Augenblick zu Augenblick. Ihm, dem Haupt, vom Haupt regiert. Und so werden nun wieder im Leben armer Menschen wirksam seine Vollmachten. In dem Maß, wie er durch uns wirkt, werden wirksam Vollmachten Jesu. In unserer menschlichen Armseligkeit, Dürftigkeit, Schwachheit. Ihm zur Verfügung. Und darum zweitens, Heiligung, das heißt, sich ihm zur Verfügung stellen. Heiligung heißt, sich ihm zur Verfügung stellen. Ich denke jetzt an die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Da sandte er die beiden Jünger, den Esel loszubinden und ihm zuzuführen, damit er sich seiner bedienen konnte. Er wollte auf dem Esel in Jerusalem einreiten und so sollte Prophetie Geschichte werden und Verheißung Erfüllung. Und wenn jemand den Jüngern wehren sollte, dann brauchten sie nur zu sagen, der Herr bedarf sein. Und jetzt steht das über unserem Leben, ich brauche dich. Wir denken allzu oft nur daran, dass wir ihn brauchen. Es gab ein Lied, früher wurde das wie gesungen in der Erweckung, und das hat auch seine Bedeutung und ist auch wichtig. Ich weiß nur, da heißt es im Refrain, Jesus, ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Herr, segne mich jetzt. So richtig das ist. Aber jetzt mal einen Schritt weiter. Jesus sagt, ich brauche dich. Wir geben unser Leben ihm hin, weil er sagt, ich bedarf dein. Die Antwort kann nur sein, ich gebe mich dir. Ich stehe dir zur Verfügung. Diese Antwort immer neu, heute, morgen und in jedem Augenblick über unserem Leben steht dies, ich bedarf dein. Oh, dass der Herr, dieser Herr sagt, ich bedarf dein. Ich muss dich immer haben. Und nun, da hast du mich. Dir zur Verfügung. Immer neu. Römer 6, 19, B. Das schreibt der Apostel Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Rom, diesen Brief an der Reformation solch eine gewichtige Rolle gespielt hat und immer wieder spielen muss. Und in dem nicht nur von der Rechtfertigung als Vergebung der Sünde die Rede ist, sondern ebenso von der Heiligung und von der Erlösung. Da schreibt der Apostel so: Ergebet auch nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Begebet ihm eure Glieder. Wenn wir es mal anders übersetzen wollen, stellt ihm dar eure Glieder. Oder bietet ihm dar eure Glieder. Stellt eure Glieder, euer irdisch-leibliches Leben ihm zur Verfügung. Was du auch bist und hast, es gehört alles unter die Hauptschaft und Herrschaft Jesu. Das ist Heiligung und der Weg zur Heiligkeit. Heilig sein wird er heißen, das von ihm ergriffene Leben, nachdem Christus mich ergriffen hat. Begebet, stellt dar, gebt hin eure Glieder ihm. Der Herr sagt, ich brauche dich. Deine Hände, heißt das. Gib Tag für Tag ganz bewusst deine Hände ihm hin, dir zur Verfügung. Mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung. Je länger, je mehr. So hat es die Mutter Eva gesagt. Deine Hände, das heißt, all dein Tun und Lassen unter die Herrschaft Jesu, der das Haupt des Leibes ist. Deine Füße, der Herr sagt, ich brauche dich. Und nun stell sie ihm zur Verfügung, alle deine Wege, die du gehst oder die du nicht gehst. Auch die Zeit des Ruhens vom Haupt regiert. Das Haupt muss ordnen und will ordnen, wann Zeit zu ruhen ist und wann Zeit zu tun ist. Deine Augen, deine Ohren, deine Sinne, was du aufnimmst, unter die Herrschaft des Hauptes gegeben. Das will Jesus ordnen und bestimmen. Was du hörst oder nicht anhörst. Was du anschaust oder nicht anschaust. Deine Lippen, oh, das ist so wichtig. Was du sagst. Wie du es sagst. Von oben regiert. Wann du schweigst oder das Wort ergreifst, wo du still bleibst und den anderen reden lässt und deinen Mund fest verschließt, nie komme dies Wort über meine Lippen. Von oben regiert all unser Handeln und Wandeln. Was wir sind und ausrichten, vom Morgen bis zum Abend. Und füg hinzu, vom Abend bis zum Morgen. Alles von oben regiert. Unser Leben, das wir leben in den verschiedensten Bereichen, das private und allerprivateste Leben, das verborgene Leben, in das keiner hineinschaut. Und das, was du vor anderen lebst, in aller Öffentlichkeit. Das ist ist das Leben in der Familie, das ist das Leben in der Schwesternschaft. Zu zweit oder zu dritt oder mit allen. Das ist das Leben in der Kirche, in der Gemeinde, in der Welt. Alles, alles unter Jesus. Unser Verhältnis zu den Menschen, unser Verhältnis zu den Dingen, von oben her geordnet, zugeordnet, geschieden. Es gehört alles unter die Leitung und Ordnung von oben, bis kein Gebiet sich deinem Einfluss mehr entzieht, heißt es in einem Lied. Und das ist Heiligung bzw. Heiligkeit. So und nicht anders kommt Jesus in unserem Leben zum Zuge, mit uns zum Zuge, die wir Glieder seines Leibes sind, und kann sich meiner bedienen, so und nicht anders, als einer, der ihm verfügbar ist, in all diesen Bereichen. Und wenn Jesus mit uns zum Zuge kommt, dann heißt es vollmächtiges Leben. Bloß, dass wir dazufügen müssen, das sind nicht unsere Vollmachten, das ist seine Vollmacht, die dann in diesem kleinen Menschenleben nach dem Willen Gottes und der Berufung Gottes zur Auswirkung kommt. Wenn Jesus mit mir zum Zuge kommt, ist das vollmächtiges Leben. Ganz gleich, wohin du gestellt bist, es wird immer ein Leben in der Vollmacht Jesu sein. Und da muss ich immer noch mal zurückblenden in diesem Zusammenhang. Das Kapitel, was schon immer wieder anklang, aber manchmal ist es gut, es klingt immer wieder. Matthäus 17. Die Jünger in dieser fatalen Situation. Sie gebieten und der Geist fährt nicht aus. Und dann, wie es dann so ist, fangen sie an zu diskutieren. Jesus kommt gerade dazu, wie sie heftig diskutieren. Es ist immer übrigens so. Und wird wohl so bleiben. Wo Vollmacht fehlt, fängt die Diskussion an. Und wer Vollmacht hat, handelt. Und dann diese Feststellung, wir konnten nicht. Und die Frage an Jesus, warum konnten wir nicht? Matthäus 17, Vers 19. Da traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und nun die Antwort Jesu. Um eures Kleinglaubens willen, denn ich sage euch wahrlich, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich von hinnen dorthin. So wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein, aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Seltsam, dieser Zusammenhang. Lasst mich mal jetzt so sagen, von unserem Thema heute her, auf die Frage der Jünger, er wartet immer wieder, bis wir ihn fragen. Wir tun gut, ihn zu fragen und nicht immer gleich zu den anderen zu laufen. Bringt Jesus das Thema Heiligung ins Gespräch, Beten Fasten, das darf man wohl auch sehen in dem größeren Zusammenhang des Heiligungslebens. Die Jünger sind hier in einem Falle auf die Grenzen des charismatischen Lebens gestoßen. Ihre charismatische Ausrüstung genügte nicht. Geboten haben sie wie sonst auch. Und wie oft sind sie schon ausgefahren, die Geister, aber hier rührt und rüppelt sich nichts. Grenzen des charismatischen Lebens. Und dort, wo wir an die Grenzen des Charismatischen kommen, ist Heiligung dran. Beten, das heißt ja, die ganz bewusste, radikale Hinwendung zu Gott, und das hängt wiederum zugleich zusammen mit der Loslösung von Menschen und Dingen, Beten und Fasten. Das ist also im tiefsten ein Vorgang. Losgelöste nur können sich hinwenden. Unser Gebet kann sich immer nicht entfalten, weil wir an so vielen Stellen nicht losgelöst sind, festhängen an den Dingen oder festhängen an den Menschen, gebundene sind. Und Jesus sagt, beten und fasten. Und das auf die Frage der Jünger, warum konnten wir denn hier nicht? Warum hat uns dieses wunderbare Charisma, die Gabe, die wir empfingen, im Stich gelassen? Beten und fasten. Heiligung wird ins Gespräch geführt, Gott verfügbares Leben. Und in dieser Richtung gibt er in dieser Notsituation seinen Jüngern Anstoß. Ach, das gehört alles mit dazu. Auch unser Versagen ist ganz wichtig. Unerlässlich, wir müssen versagen. Und wenn er uns ins Versagen kommen lässt, dann will er uns einen Schritt weiterführen. Dann sagt er, ich bin ja auch noch da und ich habe noch mehr. Wende dich doch zu mir. Ich nehme dich an der Hand, ich bringe dich weiter, der nächste Schritt, die wir des Weges sind, da geht es von einem Schritt zum anderen. Natürlich kann man stehen bleiben und stecken bleiben, natürlich kann man sitzen bleiben. Korinth ist sitzen geblieben, die sind hängen geblieben im Charismatischen. Das war so eine Freude, das charismatische Feiern der Gottesdienst. Keine Frage, junge Kindlein in Christus, sagt Paulus zu ihnen. Aber er sagt, ich habe euch Milchflasche gegeben, ich muss euch immer noch geben, und feste Speise, die ich euch so gern reichen möchte, kann ich euch nicht reichen. Das ist festgefahrenes Glaubensleben, charismatisches Leben, kann festfahren. Wir können im Charisma festdringen. Und dann lässt du uns elende Versage erleben und macht uns offen für das, was er uns jetzt zu sagen hat. Und da will er ihnen sagen, mal ganz praktisch jetzt, er will seinen Jüngern sagen, auch das Gebiet Essen und Trinken muss unter Gott, von oben geordneten regiert. Oder all das andere, was das Fasten umschließen kann. Das Gebiet der Geschlechtlichkeit. Unter die Herrschaft Gottes. Unser Lesen. Was wir lesen und wie viel wir lesen. Und wann wir lesen. Und wann wir das Buch zuklappen. Es gibt viele, die lesen Rump und Strump. Natürlich nur geistige Lektüre. Aber hat niemals gefragt, ist das für mich dran? Der Paulus weiß, denen kann ich nur Milchflasche geben. Geistliche Kost, die also der Milch entsprechen, das ist was Wunderbares, die göttliche Milch, das Evangelium. Das ist der Christus für uns, können wir nicht genug studieren. Aber er weiß, feste Speise wäre euch nicht gut. Und wir, jedes Buch, was in die Hand kommt. Das ist dann, als wenn ein Säugling Bratensoße kriegt statt Milch. Und wir brauchen feste Speise und beschäftigen uns immer weiter mit der Milchflasche. Dass es unter Gott kommt, auch unser Lesen muss unter Gott kommen, unsere Arbeit. Wo wir uns engagieren, wie viel, wie lang, wie wenig. Der Fernseher, ja klar, auch. all unsere menschlichen Beziehungen. Und vielleicht ist die eine, ohne die ich mir mein Leben gar nicht mehr denken kann, die zwei, die immer zusammenhängen. Und dann scheidet er und dann schneidet er. Und dann sagt er, beten und fasten bis in diese Beziehungen hinein, kann sich das erstrecken, das Hobby. Ich weiß ja nicht, ob eine Schwester ein Hobby hat. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen ohne Hobby. Eine gute Sache. Aber wenn der Herr sagt, leg aus der Hand, dann entscheidet sich etwas. Dann lege ich es aus der Hand und das wird wie eine offene Tür für den Herrn sein. Oder ich halte es fest und ich sperre zu. Er sagt, dann habe ich wieder mal vor der Tür gestanden und angeklopft, aber es hat niemand gehört. Wir sind so harthörig. Es gehört alles unter die Herrschaft des Hauptes. Und so kann er dich nehmen. Verstehst du? So kann er dich nehmen. So kann er über dich verfügen und dich gebrauchen. Der Herr zwingt uns nie. Und der Herr ist so vornehm, dass er dann schweigt. Und dass er mich dann weitergehen lässt. Vielleicht kommt wieder mal die Stunde, wo er dann anklopft. Bist du jetzt soweit? Gelöste Menschen, die alles ihm geben, kann er gebrauchen. Ist doch an sich so logisch. Und von ihm gebraucht werden, das heißt Leben in Vollmacht, aber das sind Vollmachten, die über das rein Charismatische hinausgehen. Das sind Jesus Vollmachten, seine Vollmachten. Das ist die Vollmacht seines Handelns durch so ein armes Werkzeug. Charisma, das heißt, dass wir etwas von ihm haben. Und etwas von ihm, wunderbar. Heiligung heißt, dass er uns hat. Er mich. Das ist ein anderes Ding. Charisma, da kann sogar das Ich drüber verfügen. Man kann mit dem Charisma sich einen Krieg erklären. Man kann auch noch mit der Bibel und dem Worte Gottes sich einen Schädel einschlagen. Und können Charismen, so schrecklich wie das jetzt ist, Spaltung verursachen unter den Geliebten Gottes. Für und wieder. Wenn das Ich sich der Charismen bedient. Aber Heiligung, das heißt eben, er hat mich. Das heißt nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Drittens. Was Gott nicht ausgeliefert ist in unserem Leben, hindert die Vollmacht Jesu, die durch uns wirken will. Was Gott nicht ausgeliefert ist, hindert die Vollmacht Jesu. Das ist wie bei einem Schlaganfall, den ein Mensch erleidet, wo ganze Partien seines Leibeslebens ausgeschaltet sind. Weil sie nicht mehr vom Gehirn her regiert werden können. Weil sie nicht mehr vom Gehirn her regiert werden können. Der Arm wie tot. Das Bein wie tot oder die Zunge gelähmt. Was Gott nicht ausgeliefert ist, hindert das Wirken Jesu durch uns. Das heißt die Vollmacht. die Zunge, die Gott nicht ausgeliefert ist. Also all das unheilige Reden, vom Morgen bis zum Abend, das faule Geschwätz, das eitle Geschwätz, all das boshafte Reden, und wo so viel Gift dann drin ist und dieser Stachel drin ist, was verletzt, verwundet, oder schandbare Worte, so sagt der Apostel Paulus, Narreteidinge, albernes Zeug. Das heißt ja, die Zunge ist ihm nicht ausgeliefert. Und dann wundern wir uns, wenn es keine Vollmacht des Wortes gibt. Das ist eine Zunge, die nicht von ihm regiert ist. Und was du sagst, und wenn es dann schon die Stunde ist, wo du gerne eine Vollmacht reden möchtest, dann merkst du auf einmal, das kommt nicht an. All die unheiligen Hantierungen, die Hände, die Füße nicht ausgeliefert, oder auch die Seelenkräfte nicht Gott ausgeliefert, so viel menschliches Wesen, unsere menschliche Art zu reagieren, der Zorn, die Aufwallung, dass wir hochgehen, unser zu impulsives Wesen, unüberlegte Art oder die Feigheit, Drückebergerei, dass wir uns verstecken, die Heuchelei, unsere oft so gut gemeinten Aktivitäten. Und das alles geschieht in der Loslösung von ihm. Wir haben ihn gar nicht gefragt, Herr, was ist heute dran? Sind in all dem vielleicht so ganz menschenabhängig? Überhaupt die Menschenabhängigkeit. Und der Paulus sagt ja oder schreibt dann die Galater, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, könnte ich Christi Sklave nicht sein. Entweder oder. Menschengefälligkeit, ich tue es, weil ich den Menschen gefallen will. Was sagen sie über mich? Was denken sie von mir? Das ist ausschlaggebend. Und so handeln wir losgelöst vom Herrn. Nicht Sklave Christi, nicht Sklavin Christi, nicht Magd des Herrn ist das. Unsere Faulheit, Trägheit, Bequemlichkeit, das alles stellt sich seinem Wirken durch uns entgegen. Seinem Wirken an uns und durch uns. Von ihm losgelöstes Leben, vollmachtsloses Leben. Das alles blockiert und hindert sein Tun, die Vollmacht Jesu, die sie offenbaren will in unserem Leben. Der Bettzipfel kann jahrelang im Wege sein. Jahrelang, jahrelang. Nochmal auf die Seite gedreht, nochmal auf die andere Seite. Wir wollten doch gleich aufstehen. Wir wussten, welch eine Fülle des Segens in der Morgenstunde liegt. Aber das Bett, aber das Bett. Ich weiß nicht, wo das steht, aber irgendwo steht es in der Bibel. Ich glaube in den Sprüchen, dass wir da sind wie die Tür und der Angel, die sich hin und her bewegt. Ja. Und wie viel Vollmacht ging verloren? Wie vieles, was er uns an diesem Morgen zugedacht hatte. So kann alles zum Hindernis werden. Alles, was nicht unter die Herrschaft Gottes kommt. Und nun noch einmal von allergrößter Bedeutung ist dabei unser Reden. Dieses unheilige reden. Ich bitte nochmal, sich zu erinnern, wir sagten, die alle Vollmacht im tiefsten Wortvollmacht ist. Wortvollmacht. Im Leben Jesu und dann ist es auch im Leben seiner Jünger so. Alle Vollmacht ist Wortvollmacht. Wie viel daran gelegen ist, dass unsere Zunge unter seine Herrschaft kommt, unter das göttliche Regiment, von oben gesteuert. Ein Beispiel, an dem das in unerhörter Weise deutlich wird, ist Jesaja. Ich denke an die Berufungsvision des Jesaja. Ich lese die Verse mal vor. Jesaja 6, 1 bis 7. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, so ist deine Ungerechtigkeit von dir gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Dass ihm die Augen aufgetan werden und er sieht den Allerhöchsten auf seinem Thron. Und der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Raum. Und um ihn her die heilige Welt, die Seraphim, ihr Lobgesang, das dreimal heilig. Und Jesaja vor Gott gestellt. Und da bricht es aus ihm hervor: Weh mir, ich vergehe. Und das, was ihm zur schrecklichen Not wird, die unreinen Lippen. Du kannst mit ungereinigten Lippen nie und nimmer vor Gott stehen. Ich habe unreine Lippen und dazu die Tatsache, ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, aber das entschuldigt mich nicht, dass die anderen es ja auch so machen, dass sie ja auch so reden. Wenn du vor Gott gestellt bist, wird das alles dir schrecklich. Und dann geschieht's, einer der Seraphim mit der glühenden Kohle vom Altar, der vor Gott ist. Und er brennt rein die Lippen, das ist mehr als die Reinigung durchs Blut. Blut wäscht Schuld ab.
Sünde, die wir getan haben, aber Feuer reinigt von der Sündenmacht. Das ist Läuterung, das wird ausgebrannt. Hier muss ausgebrannt werden, dieses unheilige Reden. Du brauchst neue Lippen.
Und da der Seraph diese Reinigung mit Feuer, Glut vom göttlichen Altar vollzogen hat, ergeht die Stimme Gottes. Ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser, der dreimal Heilige, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Sendung nur mit gereinigten Lippen. Es kann keiner Bote des Höchsten sein und in Vollmacht die Botschaft ausrichten, dem nicht zuvor die Lippen rein gebrannt worden sind. Oh, das unheilige Reden, dass alle die Vollmachten des Herrn in unserem Leben hindert und blockiert. Wir brauchen nicht hier und da und dort suchen. Das Allernächste ist's. Das, was Tag für Tag vom Morgen bis zum Abend über unsere Lippen geht. Dort sind die großen Blockaden. Viertens, das Vorbild aller Heiligung ist Jesus selbst. Das ist wieder sehr wichtig. Das Vorbild aller Heiligung, wir brauchen ein Vorbild, ist Jesus selbst. 1. Petrus 2, 21. Christus hat gelitten für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Vorbild, da steht im Griechischen das Wort Hypogrammon, das heißt eigentlich die Schreibvorlage. Wenn wir schön schreiben lernen wollen, haben wir eine Schreibvorlage. Und dann malen wir die Buchstaben nach, so wie sie davor geschrieben sind. Der Heilige Geist wird nicht müde, uns auf den einen zu weisen. Er redet immer von Jesus. Daran kann man auch merken, wie weit der Heilige Geist im Herzen Besitz ergriffen hat. Es dreht sich alles um Jesus in unserem Leben. Er redet immer von Jesus. Er sagt immer sie. So tut's Jesus. Das ist die Richtung, in der er, Jesus, geht. Und das will Jesus. So hat er gelebt, so will er weiterleben. Jetzt in euch, jetzt in dir. Darum geht's doch. Das eine Jesusleben, dass es sich fortsetze in der Gemeinde, so und nicht anders. Römer, nun wieder Römerbrief, 6, Vers 17. Da sagt und schreibt der Apostel: Gott sei gedankt, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Aber nun, gehorsam geworden von Herzen. Oh, gehorsam geworden von Herzen. Dem Bild der Lehre, welchem ihr ergeben seid. Hier ist wieder von Jesus die Rede. Und hier wird er genannt, das Bild der Lehre. Er ist gleichsam das Bild, das wir euch lehren. Und wenn wir euch lehren, dann meinen wir immer Jesus. Dann steht er uns dabei vor Augen.
Ihr seid ihm, der das Bild der Lehre ist, gehorsam geworden.
In Griechisch steht hier nicht das Wort Hypogramma, Schreibvorlage, da steht Kippos. Und das heißt, anders gesagt, Jesus ist Vorbild und was er lebt und wie er es lebt, ist immer typisch. Das ist typisch. So und nicht anders ist es von Gott gemeint und das allein ist gültiger Maßstab. Haben wir das begriffen? Es gibt nur einen wirklich gültigen Maßstab und das ist Jesus und sein Leben, was er gelebt hat und weiterleben will. Wer diesen Maßstab in seinem Leben nicht anlegen will, der vermisst sich. Der hat falsches Maß, ganz gleich, wer du dir zum Vorbild machst. Es gibt nur den einen gültigen, Jesus. Wer nicht anlegt, vermisst sich. Lukas 18, euch allen sehr vertraut, geht es um das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Und das fängt an mit den Worten, Jesus sagte zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Und nun kommt das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Was war denn der große Irrtum des Frommen, der sich vermessen hat? Er hat auf die anderen geguckt, die Sünder, die Zöllner. Er hat sich an ihnen gemessen und ist dabei sehr gut weggekommen. Hat gut abgeschnitten und sich doch vermessen. Jesus, der einzig gültige Maßstab. Vorbild aller Heiligung, Jesus selbst. Fünftens, und darum tut uns auch die Bergpredigt einen ganz wesentlichen Dienst. Was Jesus da sagt in der Bergpredigt, was er da lehrt, hat er gelebt. Das ist Leben Jesu, so sieht's aus. Lies die Bergpredigt und du siehst bei jedem Vers Jesus. Bei Jesus decken sich Lehre und Leben, das, was er lebt. Aber eben darum ist das Wort, das über seine Lippen geht, vollmächtiges Wort. Und die Bergpredigt schließt mit der Feststellung, er predigt vollmächtig. Nicht wie die Schriftgelehrten. Aber nun geht es ja weiter. Dasselbe will er leben in uns. Und insofern ist die Bergpredigt geradezu richtungweisend und nicht bloß die Bergpredigt, man könnte auch sagen Römer 12, wo es also ganz praktisch wird. 1. Petrus rief ganz praktische Dinge, Jakobus, der große Praktiker, da geht es immer um die Praxis, so sieht's aus. Das alles ist Jesusleben, die Bergpredigt und das alles ist richtungweisend. Man könnte sagen, das ist für uns, die wir Glieder des Leibes Christi sind, verbindliche Lebensordnung. Das ist der Weg, auf den er einen jeden mitnimmt, der sich ihm ergeben hat und zu eigen geworden ist. Und der Herr Jesus wird keinen anderen Weg jemals gehen. Das ist der Weg, auf dem aber auch sein Wirken sichtbar wird und seine Vollmachten ihren Ausdruck gewinnen. Ihn in uns leben lassen. Bergpredigt ist mehr als Beichtspiegel. Ich denke, wie wir damals anfingen zu evangelisieren, Volksmission, da war die Bergpredigt von der Gruppenbewegung her ganz stark inspiriert. Uns Beichtspiegel, das ist sie auch. Und zwar ein ganz trefflicher Beichtspiegel. Die vier Absoluten, absolute Liebe und so weiter, Reinheit, Wahrheit, Selbstlosigkeit. Wenn man das liest, da kann man einen großen Schrecken kriegen und sagen, ja, so bin ich nicht. Und dann weiß man, was man zu beichten hat. Aber die Bergpredigt ist mehr als Beichtspiegel. Sie ist wirklich und wahrhaftig die Lebensordnung des Volkes Gottes. Das, was Jesus in einem jeden von uns leben will, handeln will durch uns.
Und wir können nicht genug studieren. Solche Kapitel wie Bergpredigt oder diese praktischen Kapitel. Römerbrief, da kann man nicht sagen, Kapitel 12, da rutscht unter Paulus von seiner Höhe ab. Nein, da kommt er von der Lehre zum Leben. Von der Grundlegung zu dem, was auf diesen Grund nun zu bauen ist. Und wie das nun aussehen wird, das Leben Jesu in uns und durch uns. Sechstens. Diese Heiligung ist ein Weg. Sagt es schon, Heiligung, Weg. Heiligkeit, Stand. Heiligung ist ein Weg, das heißt ein Werden und ein Wachsen. Das sage ich zum Trost für alle, für mich und euch. Gott ist so barmherzig. Gott führt immer nur den nächsten Schritt, der dran ist. Nicht so, dass wir jetzt vor dem großen Gebirge stehen. Oh, Leben Jesu, in der Bergpredigt wird es uns vorgemalt, wie es aussehen soll. Und über den Berg kommen wir nie weg. Er wird dich über diesen Berg führen, aber einen Schritt nach dem anderen. Der nächste Schritt ist immer möglich. Das ist wie beim ABC-Schützen, der nun anfängt, ABC, einmal eins. Und der dann nicht den großen Bruder anguckt, der Abiturient ist und sich in ganz anderen Sphären bewegt, Dinge sagt, die den ABC-Schützen überhaupt nicht eingehen, der macht weiter A, B, C, malt, liest, Mama und so weiter. eins und zwei, naja. Und eines Tages ist der Abiturient.
Immer die Lektion, die dran ist. Immer nur der nächste Schritt. Und da weiß ich, jeder hier in unserer Mitte hat eine andere Lektion. Die buchstabiert schon der Geist mit dir, muss bloß Acht haben, was bei dir dran ist. Vielleicht die Zunge. Das Reden. Du, wenn das dran ist, er lässt dich nicht los. Und es wird keinen Schritt weitergehen, bis du nicht diesen Schritt bewusst und entschieden mit ihm gehst. Dein Reden, vielleicht noch spezieller, das Richten, ist ein Stück Bergpredigt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Man muss sich immer wieder wundern, das sind doch ganz klare Worte des Herrn, in welch einer Unverschämtheit wir uns über solche Worte hinwegsetzen können. Als hätte er das nie gesagt und wir richten ihm weiter. Und er sagt, du wirst gerichtet. Und dann wundern wir uns, wenn wir bloß da an dem Gericht stehen. Er sagt, mit demselben Maß, mit dem du deine Mitschwester misst, wirst du wieder gemessen werden, wird er dich messen. Und du kommst schlecht weg, wenn er diesen Maßstab annimmt. Vielleicht ist das dran. Und dann vielleicht eine neue Lektion, das Vergeben. Wie oft sagt Petrus, jetzt habe ich 7-mal Lackerhol zu. Und der Herr Jesus schaut ihn an, ich denke, sehr gütig hat er ihn angeschaut. Der Petrus hat gedacht, wunderbar, was er geleistet hat, 7-mal am Tag dieselbe Geschichte. Ich habe vergeben, langt das jetzt zu? Nicht 7-mal, 70-mal, 7-mal, hör auf zu zählen, heißt das, du verzählst dich ja sonst. Vergeben ohne Maß, so wie Gott dir vergibt ohne Maß. Gott sei Lob und Dank. Ohne Maß, Gott hat es nicht gezählt. So vergib deinem Bruder und deiner Schwester ohne Maß. Wenn die Lektion dran ist, dann wird es passieren, da wird der Herr dafür sorgen, dass du immer neuen Anlass zu vergeben hast. Das macht der Herr. Das ordnet er ordnet alles. Und sagt, hast du es jetzt begriffen, Kind? Vergib, 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 kein Wort drüber mehr. Kein Wort, verlier kein Wort drüber. Und schaff's aus deinem Herzen aus, wenn die Lektion dran ist. Und dann ist vielleicht eine neue Lektion dran. Es geht von einem zum anderen. Dann ist vielleicht Geben dran. Willst du nichts vergeben, es geben. Warum hältst du das so fest? Gib. Und dann wird dir immer neue Chancen geben, mitzuteilen, zu geben, in allerlei Hinsicht.
Das ist alles Bergpredigt, wenn jemand mit dir Rechten streiten will. Um den Rock, gib mir gleich einen Mantel noch dazu. Wenn jemand dich zwingen will, eine Meile, verlier kein Wort, gehst noch die zweite mit. Und wenn das Ich sich noch so dagegen wehrt, hier entscheidet sich's, ob du dem Zug des Geistes folgst oder deinem Ich. Das sind Wege, die von Gott verordnet sind. Aber so löst er auch seine Verheißung ein. Ihr dürft nicht vergessen, Weisung und Verheißung gehören immer zusammen. Wir wollen ja gern die Verheißung, hätten am liebsten, dass alle Verheißungsstellen in der Bibel dick gedruckt sind, wie sie früher so dick gedruckt waren. Aber alle Verheißungsstellen, wenn wir sie gleich haben. Verheißung. Vielleicht wäre es besser, wir würden die Weisungsstellen dick drucken lassen. Und da gibt es nicht weniger als Verheißungsstellen. Die Verheißung löst er nämlich selber ein dann. Braucht er gar nicht zu kennen. Folg seinen Weisungen und du erlangst seine Verheißung. Lukas 6, 37, 38. Wieder unser geliebter Herr. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Steht dick beieinander, Weisung und Verheißung. Wenn du nicht richtest, hört er auf, dich zu richten. Verdammet nicht, dann werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt, überfließend Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ein voll, gedrückt, gerüttelt, überfließend Maß. Er gibt. Vergib, gib und du erfährst, wie er handelt. Ein volles Maß. Nicht bloß halb voll, ganz voll. Erfüllt mit dem Geist. Guck, das ist ein Weg. Das ist immer ein Weg. Das ist nicht, was du durch eine Hand ablegen und dir vermitteln lassen kannst. Unter Umgehung dieses Weges, den er ganz klar gewiesen hat, den er gegangen ist und auf den er dich mitnimmt. Tu das und du empfängst. Du wirst erfüllt. Voll. Und dann rüttelt er noch. Drückt ein. Und dann fließt es über. Überströmendes Leben. Von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist vollmächtiges Leben. Du merkst, Heiligung und Vollmacht, das gehört immer zusammen. Und wenn die charismatischen Vollmachten aufhören und nicht ausreichen, dann sagt er, ich habe einen besseren Weg. Komm mit. Schritt für Schritt, Weg der Heiligung.